Immer mehr Kinder und Jugendliche sind psychisch belastet. Diese Schlagzeilen gingen im Januar durch die Presse, kombiniert mit Klagen darüber, dass nicht genug Therapie- und Klinikplätze zur Verfügung stehen. Das allein macht schon betroffen. Wenn es aber um das eigene Kind geht, dann sind nochmal ganz andere Emotionen im Spiel. Dann wird es plötzlich ganz konkret und als Elternteil fühlt man sich dann manchmal allein, obwohl die Zahlen ja zeigen, dass es ganz anders ist. Was muss ich jetzt machen? Wo bekommen wir Hilfe? Wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um? Wie kommuniziere ich mit Kindergarten oder Schule, wie mit unserem Umfeld? Und wie gehe ich mit den fiesen Schuldgefühlen um, die natürlich sofort anklopfen? Eltern psychisch kranker oder belasteter Kinder haben eine Menge Fragen und Michelle beantwortet sie in ihrem neuen Buch, Wenn kleine Seelen leiden. Ich bin so froh, dass sie damit eine Lücke schließt und sicher ganz vielen Eltern helfen wird. Und deshalb sind wir heute mal wieder nur zu zweit da.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mamaseins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Michelle.
Hi.
Ja, ich habe schon ganz viele Fragen abgefeuert, weil das war alles, was mir so in den Kopf kam. Was mache ich als Elternteil, wenn? Ich kenne es ja von mir selber und weiß, was da schon für Fragen aufploppen. Aber jetzt kenne ich mich ja irgendwie und bin als Erwachsene für mich selbst verantwortlich. Und das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn es den Kindern so geht. Wie ist denn die Lage aktuell?
Ja, also nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch einige Studien weisen darauf hin, dass es schon ein Negativtrend ist. Wenn man jetzt große Stichproben anguckt, sind die Zahlen relativ stabil, leicht steigend, aber in bestimmten Gruppen, also bei Vorschülern merkt man, dass die Belastungen sehr steigen. Bei Jugendlichen gibt es auch schon Schulforen selber, die das sagen, dass die Belastungen sehr steigen. Mädchen zwischen 15 und 17 sind massiv belastet von Ängsten und Depressionen. Also unseren Kindern geht es teilweise nicht so gut und die Belastungsfaktoren haben sich auch massiv gesteigert in den letzten Jahren, also so oder in den letzten Jahrzehnten auch. Wir müssen auch bedenken, dass wir prinzipiell noch eine Post-Covid-Generation haben, also da die Kinder auch noch Spuren in sich tragen, was auch soziale Komponenten angeht oder eben Belastungen, was sie verpasst haben, was sie mitmachen mussten, wie sie zurückstecken mussten, wie vieles auf ihrem Rücken auch ausgetragen wurde, so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Und genau, aber abgesehen von so einer großen Pandemie, haben Kinder auch einfach Alltagsbelastungen, gell? Und damit gehen sie unterschiedlich um. Das sind Dinge, die uns Erwachsenen manchmal auch klein oder halt normal vorkommen, wie der Umstieg von Kindergarten zur Schule und der Freundeskreis in der Schule, der Druck von der Schule, dann vielleicht auch bestimmte Dinge, die sie mitbringen vom Temperament her, die dann zu Schwierigkeiten führen, also ein schüchternes Temperament, das dann vielleicht im sozialen Kontext in Kindergarten, Schule ihnen ein bisschen das schwierig machen, sodass sie darunter dann vielleicht auch ein bisschen leiden, dass sie sich schwer tun mit Freunde finden, dann trennen sich Eltern. Das ist natürlich auch etwas, was jetzt in unserer Gesellschaft nicht mehr ungewöhnlich ist, wenn man sich die Scheidungsrate anschaut. Auch das ist eine Belastung, wenn dann die Eltern getrennt leben und auch die Obsorge geteilt ist. Es gibt natürlich auch Verluste. Es gibt Großeltern, die versterben, Haustiere, die versterben. Wenn es ganz, ganz schlimm ist, stirbt ein Elternteil. Das sind alles Dinge, die sind Teil des Lebens, muss man sagen. Das sind normative Lebensereignisse, also die uns allen passieren können und manche davon auch uns allen gleichzeitig passieren, wie der Wechsel von Kindergarten zur Schule, passieren allen ungefähr im gleichen Alter gleichzeitig. Und die verändern aber viel. Und solche großen Veränderungen können das Potenzial in sich tragen, eine Belastung auszulösen. Und die Belastung wird unterschiedlich bewältigt und manchmal kann sie nicht so gut bewältigt werden. Also bilden sich dann Symptome oder vielleicht sogar dann tatsächlich psychische Erkrankungen wie Depression, Überlastung, Erschöpfungsanzeichen, Ängste, Zwangsstörungen, um Kontrolle auszuüben. So. Deswegen denke ich, ist es tatsächlich wichtig, dass wir da hinschauen. Mit den mangelnden Plätzen, um Kinder da auch gut begleiten zu können, also professionell begleiten zu können, ist es natürlich umso wichtiger, dass Eltern ein Handwerkszeug bekommen, um ihre Kinder in der Zeit gut zu stützen.
Jetzt stelle ich mir die Frage, also im Idealfall, und wir bemühen uns da sicher alle und immer, bin ich ja so nah an meinem Kind dran und merke, wenn es ihm jetzt nicht so gut geht. Mhm. Wann merke ich denn, dass es was Ernsteres ist? Also das ist jetzt sehr schwammig formuliert, aber natürlich waren vielleicht in Corona-Zeiten viele Kinder schlecht drauf, gereizt, ängstlich. Ne? So. Ja. Also waren wir ja alle. Also das, ne, wir waren alle so. Und einige haben es besser weggesteckt und andere schlechter. Ne? Und es ist ja schon schwierig, bei mir selbst rauszufinden. Du kriegst oft genug von mir WhatsApp-Nachrichten. So. Ist es jetzt schon bedenklich oder ist es noch normal? Ja, so. Ja. Aber wenn ich dann ein Kind habe oder vielleicht auch eine Jugendliche, die ganz wenig mit mir redet, sich sowieso abgrenzt oder ein Vorschulkind, das das gar noch nicht verbalisieren kann oder so. Wie erkenne ich denn, dass da was ist, wo ich genauer hinschauen muss und vielleicht auch Hilfe dazu holen?
Super wichtige, aber auch gleichzeitig super schwierige Frage, weil wir hier auf einem sehr individuellen Feld sind. Und Belastungen zeigen sich bei Menschen ganz unterschiedlich. Ich glaube, man kann sich vielleicht sehr salopp gesagt auch ein bisschen so herleiten. Wir haben ja alle so unterschiedliche Redewendungen für es schlägt mir auf den Magen oder mir platzt gleich der Kopf oder ich habe einen Tinnitus, ich kann das nicht mehr hören und so. Da hat die Sprache uns schon gezeigt, wir haben unterschiedliche Schwachpunkte am Körper, bei denen sich unser Stress zeigt. Und so ist es mit den psychischen Belastungen auch. Manche reagieren mit Rückzug, manche werden lauter, wilder, man sagt auch aggressiver, vielleicht sogar wirklich körperlich aggressiv, wenn sie psychisch belastet sind. Das heißt, dafür jetzt so eine Drei-Punkte-Regel zu entwerfen, ist nicht möglich. Das ist das, woran die Psychologie da noch ein bisschen scheitert. Auch wenn es Symptomgruppen gibt, es geht immer darum, dass ich den Blick habe, wer ist mein Kind? Ja, also so im Buch habe ich es die grüne Zone genannt. Wie ist mein Kind, wenn es ihm gut geht? Ist mein Kind dann ein zum Beispiel sozial sehr aufgeschlossenes Kind? Offen, redet viel, kann gut mit Menschen in Kontakt treten, oder ist mein Kind auch im entspannten Wohlgefühlzustand schon ein bisschen schüchtern. Ja, dann wird sozialer Rückzug eben schwerer zu erkennen sein als bei dem wilden, aufgeschlossenen Kind. Prinzipiell, wenn ich weiß, wie mein Kind so im Endeffekt strukturiert ist, so ist es normalerweise gut. Schläft es normalerweise gut oder ist es ein schlechter Schläfer? Ist es offen oder eher schüchtern, zurückhaltend? Ist es wild oder ein ruhiges, ausgeglichenes Kind? Wenn ich so die Baseline habe, dann geben mir eben Verhaltensänderungen und ein Warnsignal oder ein Signal, hier ist was los. Also eben der gute Esser ist plötzlich weniger schlechter, kein Appetit mehr. Okay, passt, muss ich hingucken. Wenn ich schon einen schlechten Esser habe, werde ich daran wahrscheinlich eben weniger erkennen können. Außer es wird eben gravierend schlechter. Die sonst so gute Schläferin wacht plötzlich 3-4 Mal die Nacht auf, braucht wieder lange Einschlafbegleitung und kommt wieder nachts zu den Eltern ins Bett oder will dort überhaupt schon erst einschlafen, solche Sachen. An solchen Dingen kann ich merken, es ist was los. Es ändert sich was von der Baseline her zu dem, wie mein Kind sich jetzt zeigt. Und dann schaue ich mich um. Okay, ich merke diese Veränderung und jetzt bleibe ich erstmal noch ruhig. Also das ist auch was die Eltern sagen, so hier müssen wir nicht gleich panisch werden, sondern jetzt können wir ins Überlegen gehen. Was ist gerade los im Leben meines Kindes? Gab es eine dieser Veränderungen, von denen ich vorher gesprochen habe? Ein normatives Lebensereignis? Sind wir gerade mitten in einer Pandemie? Gibt es den Schulwechsel? Haben die Eltern sich gerade getrennt? der Hund gestorben, die große Schwester ausgezogen, weil sie jetzt ins Internat geht oder auf die Uni oder was auch immer. Also was ist los im Leben meines Kindes, ist, was vielleicht eben dazu führt, dass jetzt gerade eine psychische Anpassungsleistung gemacht wird. Und diese psychischen Anpassungsleistungen, die ziehen Energie. Und deswegen braucht es das dann vielleicht, dass eben das, der Kopf nachts noch mehr arbeitet. Oder die Energie wird abgezogen, deswegen ziehe ich mich zurück, weil soziale Interaktionen sind plötzlich noch überwältigender, als sie sonst eh schon sind. Gell? Dann ziehe ich mich zurück. Oder belastet mich alles so sehr, dass es dann irgendwann sich so Bahn bricht in aggressiven Impulsen. Wenn ich... Ich muss gleichzeitig aber auch schauen, ist gerade entwicklungstechnisch irgendwas los.
Das dachte ich mir auch gerade, weil genau. Genau solche Dinge, dann schlafen sie schlechter oder ja.
Genau, dafür ist es natürlich immer gut, sich so ein bisschen auch auszukennen mit der Entwicklung von Kindern. Gell? Wann machen sie denn welche Phasen durch? Durch die Autonomiephase zum Beispiel. Also, dass Kinder in der Autonomiephase das Wort Nein massiv lieben und manchmal so große Wutanfälle bekommen, ist dann entwicklungsbedingt einfach normal. Muss ich dann nicht gleich panisch werden, dass ich hier in eine psychische Krise mit meinem Kind ratter. Sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Bevor ich panisch werde, erstmal schauen, was ist los im Leben? Ist ein Entwicklungssprung, gab es eine Veränderung? Und dann gut darauf achten, weil du jetzt gesagt hast, auch also ab wann weiß ich denn auch, wann ich Hilfe holen muss? Ich kann das ja auch erstmal begleiten, diesen sozialen Rückzug, gut bei meinem Kind dranbleiben, Unterstützung anbieten, Gespräche anbieten und vielleicht auch einfach mal ein bisschen machen lassen, weil es sind ja alles Strategien unserer Psyche, die uns helfen wollen, uns anzupassen an eine neue Gegebenheit. Ist es jetzt ein neuer Entwicklungsschritt oder diese Veränderung im Leben? Ist ganz egal. Es ist eine Anpassungsleistung an eine neue Gegebenheit. Und die darf ich vielleicht, wenn ich sie gut begleite, auch einfach mal mitlaufen lassen. So, vielleicht wird es auch wieder von alleine gut, weil die Strategie gut genug war. Oder eben die Strategie bleibt über Tage und Wochen, es kommen vielleicht noch andere Strategien hinzu. Also zusätzlich zum sozialen Rückzug kommt dann noch das schlechte Schlafen und das schlechte Essen und die Bauchschmerzen dazu. Und dann heißt es, die Anpassung gelingt nicht so gut, weil das der Körper und die Psyche holen sich, besonders bei kleinen Kindern, jetzt noch weitere Warnsignale dazu. Jetzt machen wir Bauchschmerzen, weil hier ändert sich nichts. Und jetzt machen wir noch nachts Albträume dazu. Irgendwie müssen wir hier aufmerksam machen, besonders bei Kindern, die noch nicht gut verbalisieren können, dass wir gerade in Not sind. Unser Nervensystem ist überlastet. Und wenn das immer mehr werden, dann ist es an mir als Elternteil wirklich, jetzt muss ich ganz hellhörig werden und sagen, okay, hier ist was los, wir müssen hingucken. Was ist los? Mit dem Kind ins Gespräch gehen. Leidet das Kind? Leidet der Alltag? Sind die Bauchschmerzen, treten die zu einem bestimmten Punkt auf, vor der Schule, nach der Schule, wenn man ein Spieldate ausgemacht hat, vor dem Verein, sagen die uns irgendwas über die Situation, die gerade Probleme macht. Und da dann mit dem Kind ins Gespräch gehen, hinschauen, was im Alltag leidet. Und wenn ich da nicht weiterkomme, wenn ich da meinem Kind nicht gut helfen kann, wenn diese Warnsignale über einen längeren Zeitraum, Wochen, andauern und mein Kind immer mehr sich zurückzieht oder immer mehr Symptome zeigt, dann ist es sehr gut, Hilfe zu holen. Und die kann zum Glück eigentlich mannigfaltig ausschauen. Da gibt es eigentlich viele Angebote. Der erste Weg ist sicherlich aber dann immer zu schauen, in welchem Kontext treten die Belastungen auf und wo kann ich da was ändern.
Mein erster Impuls wäre jetzt auch eine Abklärung beim Kinderarzt, oder? Weil die wissen ja, wo habe ich Möglichkeiten in meinem Umfeld, da jetzt Hilfe zu bekommen?
Ja, Kinderarzt ist in der Regel...
Ach, wenn das Verhältnis passt.
Ja, genau, wenn das Verhältnis passt. Und natürlich sind die auch unterschiedlich ausgerichtet. Manche sind da feinfühliger als andere. Aber in der Regel ist der Kinderarzt eine sehr gute Anlaufstelle. Der kann auch mal körperlich abklären, gibt es einen Mangel, was ist gerade bei der Entwicklung los? Gell? Vor allem, wenn wir natürlich jetzt auch körperliche Symptome haben, ist eine Abklärung beim Kinderarzt auch immer sehr wichtig. Sind die Bauchschmerzen wegen einer Unverträglichkeit? Ja. Sind sie wegen, keine Ahnung, einer Magenschleimhautentzündung, einem Infekt.
Das macht ja dann auch schlechte Laune. Also wenn man krank, körperlich
absolut
krank ist, ist es ja auch, ja.
Genau. Also Kinderarzt, immer eine super Idee. Der weiß vielleicht auch ein bisschen was über den Entwicklungsstand, in dem, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, emotional, halt, wo man auch ins Gespräch gehen kann und kann sicherlich sehr beruhigend sein. Und wenn er dann aber auch sagt, okay, ja, das geht jetzt schon länger so, dann weiß er bestimmt auch eine Anlaufstelle, die man da mal abklären könnte. Und sonst bieten ja auch viele der Institutionen, die unsere Kinder besuchen müssen zum Teil, also wie zum Beispiel der Kindergarten oder eben auch die Schule, ja auch Anlaufstellen, dass man entweder mit der Pädagogin redet, wie ist es denn, wenn er bei euch im Kindergarten ist, oder in der Schule mit der Lehrerin redet, mit der Schulpsychologin redet, wenn man merkt, das hat jetzt immer mit dem Schulkontext zu tun, gerade. Das kennen wahrscheinlich viele, entweder vom Hörensagen oder vom eigenen Kind, die Bauchschmerzen vor der Schule. Wenn es irgendwie um Leistungsdruck oder so geht, dass man da dann auch mit denen ins Gespräch gehen kann, sind sicherlich gute erste Anlaufstellen, um mal besser einordnen zu können, was hier läuft.
Und ich habe viele Gedanken jetzt, aber eine Frage ist, wie spreche ich denn mit meinem Kind drüber? Also es ist ja schon schwierig, manchmal rauszufinden, was da ist. Und wie kommuniziere ich, dass ich mir Sorgen mache? Oder wenn ich dann zu Psychologen, Therapeuten, irgendwas, wenn da mehr Untersuchungen anstehen oder Tests oder was auch immer. Wie viel sage ich dem Kind? Wie gehe ich damit um? Also das wäre jetzt für mich, glaube ich, ganz unterschiedlich schwer bei meinen meinen beiden Kindern, weil sie A, einen unterschiedlichen Charakter haben und B, ein unterschiedliches Alter. Aber gibt es da so ein paar Tipps, wenn jetzt uns Eltern oder Mütter zuhören, die sagen, Mensch, ich glaube, da ist irgendwas. Wie gehe ich denn ins Gespräch?
Ich werde die Antwort drei teilen und falls ich mich unterwegs im Redefluss verliere, sage ich dir jetzt, welche drei Teile ich am Ende erreicht haben möchte. Haltung, erstes Ansprechen, wenn mir was auffällt und dann wie erkläre ich, was passiert, wenn wir dann in Behandlung gehen. Diese drei versuche ich jetzt im Redefluss abzudecken. Prinzipiell wäre es gut, wenn wir auch abgesehen von psychischen Problemen, sondern ganz allgemein eine offene Gesprächskultur in der Familie haben, wo das auch okay ist, wenn wir uns gegenseitig erzählen, dass wir mal einen schlechten Tag haben, dass uns was besorgt oder aus der Arbeit was gestresst hat oder das Kind auch immer kommen darf, wenn es was Blödes erlebt hat oder wenn es Ärger in der Schule gab oder wenn es sich selber eben Sorgen macht oder Ängste hat. Damit lege ich halt einen super guten Grundstein dafür, dass, wenn wir es dann irgendwann brauchen würden, weil psychische Belastungen aufkommen, dass der Raum schon da ist. Ja. Weil sonst habe ich natürlich in weiterer Folge, wenn es dann psychische Probleme gibt, die Schwierigkeit, dass ich diesen Raum erst auftun muss. Aber so einen Raum zu schaffen, in dem all das auch gesagt werden, davon ernst genommen wird und das Kind weiß, wenn es kommt und sagt, es hat Angst vor etwas, was ich als Erwachsener vielleicht auch lächerlich finde, dass es trotzdem weiß, es kann da damit kommen, ohne bewertet zu werden, ohne dass es abgetan wird, ohne eben vielleicht auch darüber gelacht wird oder so, sondern dass ich diesen Raum in meiner Familie offen habe. Und gleichzeitig auch noch bei der Haltung drinnen, nennt dieses, dass ich eh schon immer vielleicht in guten Kontakt mit meinem Kind bin. Also so weiß, was im Leben von meinem Kind auch los ist, dass ich dann das nicht erst erfragen muss. Es ist einfach gut zu wissen, was sind denn so die Freunde, die Gedanken, was macht Spaß am Tag, was ist blöd am Tag. Da tue ich mir viel leichter, eben genau die vorher beschriebenen Veränderungen dann auch zu merken. Und das Kind dann plötzlich die Freundschaften eben nicht mehr weiter pflegen will oder sich plötzlich vom Fußball zurückzieht oder vom Tanzen oder was auch immer. Und dass ich da immer gut dran bin. Das haben wir jetzt aber Gott sei Dank in der Altersgruppe in der Regel eh noch mehr als jetzt bei Jugendlichen zum Beispiel. Also da sind wir ja im Vorteil, weil wir noch sehr viel involviert sind ins Leben unseres Kindes. Und das jetzt auch noch auf der emotionalen und Gesprächsebene anzubieten, ist ein guter Grundstein. Dann zum zweiten Punkt, mal unter der Prämisse, wir haben diesen Grundstein gelegt, können wir mit unserem Kind ja da sehr gut in Kontakt gehen und Beobachtungen teilen. Also da dann auch wirklich so mir ist aufgefallen, dass du in den letzten paar Tagen morgens immer Bauchweh hattest, bevor du in die Schule gegangen bist. Gibt es irgendwas in der Schule, was dich gerade stört oder was blöd ist? Oder wie verlaufen denn die Bauchschmerzen? Gehen die dann weg, wenn du in die Schule gehst? Also gehst du zur Schultür rein, siehst deine Freunde und sie sind weg oder bleiben die? Wie lange bleiben die? Das kann mir auch vielleicht noch einen Anhaltspunkt dafür geben. Liegt's am Frühstück? So, ja, Frühstück, das Kind ist falsch, weil wenn es auf dem Klo war, ist alles gut, so, keine Ahnung. Also da darüber zu reden oder eben so auch, jetzt wollte ich in letzter Zeit irgendwie nicht zum Training gehen und es war irgendwie anders, war da was in der Gruppe, erzähl doch mal, wie ist das so in der Umkleide oder was ist mit den, haben die Trainer haben die mit dir geschumpfen oder, und gab es einen Trainerwechsel, das kann für ein Kind ja auch belastend sein, ja, ein neuer Trainer ist eine andere Bezugsperson, kann was auslösen. Also da diese Beobachtung zu teilen und zu hinterfragen, was ist da los? Was ist mit den Freunden, die du sonst immer eingeladen hast und jetzt nicht mehr einlädst? Oder brauchst du im Moment eben mehr Zeit für dich? Ich habe das Gefühl, wenn du heimkommst, geht's ab ins Zimmer. Was machst du denn dann da? Oder was geht in dir vor? Träume sich erzählen lassen, falls man mitkriegt, dass sie schlechte Träume haben. Und so das einfach mal die Beobachtungen teilen und hören, was das Kind über diese Beobachtungen selber berichtet. Damit kriege ich schon ein bisschen was mit. Wenn ich diese Prämisse nicht gelegt habe, dass ich diesen Gesprächsraum schon früher geöffnet habe und ich möchte ihn jetzt öffnen, dann werde ich in der Kommunikation vielleicht noch ein bisschen klarer werden müssen und wirklich dazu sagen, so, okay, ich würde gerne mit dir über was reden. Ich habe bemerkt, du hast in letzter Zeit eben, bleib mal beim Bauchweh in der Früh. Und ich habe mich gefragt, ob in der Schule irgendwas los ist. Und du kannst es mir jetzt einfach erzählen und es wird keinen Ärger geben oder ich möchte es einfach nur hören, du kannst mir alles sagen. Dann muss ich vielleicht diese Sachen noch ein bisschen mehr betonen, und weil wir vielleicht bisher ja das noch ein bisschen versäumt haben. Oder ja, wir dürfen ja auch als Erwachsene lernen und als Eltern lernen und uns da weiterentwickeln, und dann muss ich solche Sachen halt aufmachen. Oder ich schaffe einen sicheren Raum da dafür und sage, hey, wir bauen uns eine Höhle oder wir gehen ins Auto und alles, was hier drin erzählt wird, bleibt hier drin und hier drin gibt's keinen Ärger. Denn wenn ich früher ein bisschen harsch reagiert habe, auch kein Vorwurf hier an der Stelle, das geht uns allen manchmal so und dann muss ich aber vielleicht jetzt, wo ich merke, mein Kind braucht ein bisschen mehr Sicherheit für so ein Gespräch, dann muss ich halt einen Raum da dafür schaffen und den neu kreieren. Und dann die Geduld mitbringen, dass der sich auch etablieren darf. Also vielleicht mache ich das Angebot dann auch ein, zweimal bis das Kind sagt, okay, jetzt werde ich da damit rausrücken. Es gibt auch im Buch noch, aber darauf gehe ich jetzt nicht so intensiv ein, aber auch noch Hinweise darauf, wie ich am Spielverhalten von Kindern vielleicht auch was ablesen kann. Auch da ist es ganz interessant hinzuschauen, und wie sich Spielverhalten ändert. Und dann kann ich vielleicht auch übers Spiel mit dem Kind in Kontakt gehen, ins Gespräch gehen. Warum spielst du diese Szene? Warum genau diese Rolle? Erzähl mir doch ein bisschen was. Was machen die Leute? Was denken die Leute? Was fühlen sie in dem Moment, den du da spielst? Auch so kann ich noch ein bisschen was erfahren. Aber das gibt's eben im Buch noch mal ein bisschen ausführlicher. Genauso wie Gesprächseinstiege, Formulierungen, wie man einen sicheren Hafen schafft für solche Gespräche, was man da ansprechen kann. Und der dritte Punkt ist ja, dass, sagen wir mal, wir haben jetzt festgestellt, okay, hier entwickelt sich was in Richtung einer Angst oder einer Symptomgruppe, die belastend wird für mein Kind in eine bestimmte Richtung, also depressiv, Angst, Zwang, traumatische Reaktionen, wenn es davor etwas gibt und ich merke, das Kind tut sich schwer mit der Anpassungsleistung und es wird immer schlimmer, auch unsere Familie leidet oder ich leide sehr, ja, und wir holen uns Hilfe, dann ist es sehr, sehr wichtig, mit dem Kind offen zu sprechen, aber ruhig und nicht panisch. Ist zwar wirklich mit auf kindgerechte Weise, und dafür gibt es Beispiele im Buch, aber es gibt auch Kinderbücher, die gewisse Krankheitsbilder erklären können, die auf kindgerechte Weise beschreiben, was ist los im Kopf und in der Gefühlswelt eines Kindes, wenn man Angst hat, wenn man traurig ist und was kann helfen. Und warum machen wir jetzt, was wir machen? Warum gehen wir jetzt zum Doktor? Weil wir die Erwachsenen sind, die sich kümmern, weil wir die sind, die jetzt da helfen wollen. Und weil es vollkommen okay ist, wenn manchmal eine Veränderung im Leben ein bisschen zu viel für uns ist, ja, und da dann vielleicht auch offen sein und von sich selber mal sagen, so, okay, manchmal geht's mir auch nicht gut und ich finde nicht selber eine Lösung oder ich finde den Weg gerade aus dem Gefühl nicht raus. Und dann ist es super, wenn ich eine Freundin habe oder jemanden, der das gelernt hat, der mir einen Weg rauszeigt aus den vielen Gedanken, die ich habe oder so. So, und meinem Kind zu erklären, dass es ganz normal ist, dass es selber ja auch kommt, wenn es Schmerzen hat oder traurig ist und sich von mir Trost holt. Und dass dieses Mal aber der Trost jetzt vielleicht allein von mir nicht ausreicht, weil der kommt immer wieder, die Traurigkeit, die will dich irgendwie nicht verlassen und jetzt holen wir uns Hilfe von jemandem, der noch besser gelernt hat, wie man aus sowas wieder rauskommt und der macht dann mit dir Übungen und Spiele und redet mit dir oder malt mit dir. Ist dann gut zu wissen, auch wie Therapien ein bisschen ablaufen, das habe ich auch im Buch Schritt für Schritt
das auch nochmal drin. Das wäre auch nochmal eine Frage, was da der Unterschied ist ja zu Erwachsenen. Also, genau. Weil eine tiefenpsychologische Therapie ist ja vielleicht mit einem Fünfjährigen eher schwierig.
Ja. Na eben, natürlich. Also das jetzt wirklich eine Analyse nach Freud können wir mit einem Fünfjährigen nicht machen. Aber es gibt ganz viele tolle Angebote. Es gibt Bewegungstherapien, es gibt Spieltherapien, es gibt Gestalttherapien. Da wird gemalt, da wird gebastelt, da wird Gefühlen einen Ausdruck gegeben. Es gibt die Verhaltenstherapie, wo die Situationen geübt werden, die einem Angst machen. Zum Beispiel, wenn es eben die Schulangst, die dann Step für Step, das wird erst in der Praxis vielleicht auch durchgespielt im Rollenspiel. Es wird Visualisierung gemacht. Jetzt stell dir vor, du hast einen Umhang an und bist heute super mutig. Wie weit kommst du bis zum Schuleingang? Und wo sogar auch begleitet wird. Also das ist ja relativ ungewöhnlich, aber die Verhaltenstherapie geht ja auch ins Außen. Teilweise, dass dann die Therapeutin mit begleitet, wenn es zum Beispiel um Angststörungen geht, jetzt um die Situation dann vor Ort zu erleben und zum Beispiel erstmal auszuhalten. Da ist es gut, nachzuschauen, was für eine Therapierichtung hat zum Beispiel der Kinderarzt empfohlen oder hat sich in der Abklärung dann ergeben, und dann einzulesen, wie arbeiten die, oder die Therapeuten selber auch zu fragen, wie arbeitet ihr, damit man es dann dem Kind gut erklären kann. Hier ist absolut Vorhersehbarkeit der Schlüssel. Wenn ich meinem Kind die Sicherheit geben kann, das und das passiert. Erstmal werden wir zusammen reden, dann wirst du mit der spielen, dann kann ich den Übergang da sehr gut erleichtern. Auf keinen Fall, davor möchte ich ganz klar abraten, ist irgendwann lügen, also das Kind anlügen, um was es da geht, oder was erfinden oder im Dunkeln lassen. Dann und da jetzt, also die will sich nur ein bisschen mit dir unterhalten und will dich ein bisschen kennenlernen. Nee.
Warum sollte denn jemand Wildfremdes sowas auch machen wollen?
Ja. Genau, und die Kinder haben halt dann einfach irgendwie auch Fantasien darüber. Was ist hier los? Bin ich falsch? Ist mir was kaputt? Und das dem sollte man unbedingt vorbeugen, indem man da offen kommuniziert. Jetzt, es ist schon in Ordnung bei einer Veränderung, besonders bei auch Trennung und Verlust und so, ganz klar zu sagen, das sind Dinge im Leben, die alle Menschen aus der Bahn werfen, die uns bedrücken, wo unser Körper auch leidet und teilweise sogar wirklich der Körper dann auch Anzeichen zeigt, so mir geht's nicht gut, dass das absolut in Ordnung ist und dass es dafür aber Menschen gibt, die einem helfen und von sich selber auch erzählen, dass man selber vielleicht auch schon mal Hilfe angenommen hat, dass das okay ist und dem Kind erklären, was da passiert.
Ich habe dann eine anschließende Frage und würde dann gern, obwohl wir jetzt natürlich schon wieder so lange sprechen, ja, logisch, noch auf einen Punkt gehen, weil ja wir Mama-Fürsorge sind, also auf die Eltern. Aber wie ist es eigentlich, wenn Kinder in Therapie sind? Ich möchte ja wissen, ob es Fortschritte gibt oder so. Aber ich bin ja in Therapie und natürlich geht jetzt mein Mann nicht hin und sagt, was habt ihr denn besprochen eigentlich? Also er kann mich natürlich fragen und ich rede auch drüber, aber auch nicht über alles. So, ne? Also es gibt ja ein Arztgeheimnis, aber ich als Mama hätte natürlich schon, wenn ich gar nicht weiß, was das Problem ist. Und dann spricht das Kind vielleicht in Therapie drüber und ich weiß es gar nicht. Wie ist denn das?
Also eigentlich beinhaltet die Therapie von Kindern und Jugendlichen bis zum 14. Lebensjahr eigentlich auch den Punkt Elternarbeit. Also es ist eigentlich vorgesehen, auch die Eltern da in diesen therapeutischen Prozess einzubinden, weil man muss ja schon auch dazu sagen, solche psychischen Belastungen und vor allem dann auch wirklich Erkrankungen belasten das ganze Familiensystem wechselseitig. Also da kann es natürlich auch sein, dass es Verhaltensweisen der Eltern gibt, die das ein bisschen fördern bzw. stützen. Also wenn wir dauernd mit dem Vermeidungsverhalten unseres Kindes mitgehen, dann helfen wir nicht bei der Bewältigung. Im Besten, wir meinen es gut, das ist also ein guter Wille dahinter, aber manchmal ist es ja wichtig zu wissen, dass man vielleicht ein gewisses Vermeidungsverhalten vom Kind nicht dauernd unterstützen dürfen, damit das Kind das gut bewältigen kann. So, das heißt, Elternarbeit ist ein wichtiger Punkt im therapeutischen Prozess, dass Eltern da mitarbeiten können und eben auch wissen, was passiert beim Kind, was ist da los. Und die Schweigepflicht ist eigentlich unter 14 für Eltern auch aufgehoben. Okay. So, weil man ja noch die Obsorge komplett hat und dem Kind hier noch nicht, ich habe kein anderes Wort, aber es wird ihm noch nicht zugestanden, das selbst entscheiden zu können, das alles. Deswegen ist da die Schweigepflicht für die Eltern aufgehoben, für alle anderen nicht. Also keine Sorge, das heißt nicht, es darf trotzdem nicht mit anderen drüber geredet werden, aber die Eltern dürfen informiert werden. Das handhaben die Therapeuten aber unterschiedlich, wie intensiv das ist, also wie viel sie preisgeben. Weil natürlich haben auch sie die Aufgabe, eine Beziehung und ein Vertrauensverhältnis zum Kind aufzubauen. Also werden sie das halt wahrscheinlich sehr individuell entscheiden, was sie den Eltern sagen und was nicht. Ab 14 entscheidet der Jugendliche, die Jugendliche selbst, darf das geteilt werden oder nicht. Ansonsten gilt die Schweigepflicht auch ganz normal für die Eltern, sodass auch die Jugendlichen hier einen ganz, ganz sicheren Rahmen haben, wenn sie es nicht anders wünschen. Genau. Und ansonsten wäre es eben auch wichtig, und ich denke, da darf man auch gerne die Therapeuten auch drum bitten, zu sagen, so okay, wenn ihr mir schon vielleicht nicht unbedingt ins Detail erzählen wollt, was das Kind euch dort erzählt, weil das soll ja diesen Rahmen auch haben, könnt ihr bitte zumindest hilfreiche, unterstützende Anmerkungen geben, was kann ich zu Hause tun? Ja, also weil ich denke mir, und das war auch der Grund fürs Buch, dass hier in dieser Situation, wenn fast alle Eltern wahnsinnig unsicher sind, sie wollen es nicht falsch machen, sie wollen unbedingt helfen, sie wollen wissen, was sie tun sollen. Da Elternarbeit in diesem Plätzemangel wahrscheinlich das ist, was am ehesten auch weggestrichen wird, dachte ich mir, vielleicht kann ich mit einem Buch da auch helfen. Und trotzdem möchte ich aber Eltern auch ermutigen, wenn sie da sehr, sehr große Unsicherheiten haben, dass sie sagen, hey, ich melde mich jetzt mal bei der Therapeutin, dem Therapeuten und bitte um ein Gespräch, damit ich Orientierung bekomme. Wie kann ich mein Kind unterstützen? Was sollte ich vermeiden zu Hause? Was sollten wir nicht machen? So.
Weil das ist ja noch, also das kommt ja zu den Schuldgefühlen, auf die ich gerne noch eingehen würde, die man vielleicht hat, also so wie ich uns Mamas kenne oft.
Ja,
hab absolut. Ich was falsch gemacht, ne? Warum ist mein Kind, kommt jetzt durch diese Phase nicht so gut durch oder geht es ihm so schlecht oder hätte ich mehr, ja, alles möglich, was einem da so im Kopf ist. Ist es ja schön, wenn man dann wenigstens nicht ganz so hilflos ist, sondern zumindest, keine Ahnung, 3 Punkte habe, die ich daheim umsetzen kann. Ja? Ob das jetzt der Hebel ist, ist ja egal, aber dass ich nicht völlig dastehe, und gar nicht weiß, was ich machen soll. Ne? Ja. Also deswegen finde ich das ganz gut, dass man das da Mitarbeit gibt und dass man da auch an die Hand genommen wird. Aber lass uns kurz nochmal auf die Schuldgefühle kommen, weil wenn wir über Mama Fürsorge sprechen, wenn unser Partner, unsere Partnerin psychisch krank ist, dann fühlen wir uns schon schuldig. Ne? Aber wenn es die Kinder sind, also das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, wir sind natürlich nicht per se daran schuld, ja. Aber da kommen ja super viele Gefühle auch in uns Eltern auf. Wie gehe ich da damit um? Große Frage, aber vielleicht ein, zwei Punkte. Ne?
Also versuch, jetzt nicht umfassend. Genau. Also zum einen mal also die Schuldgefühle kommen. Psychische Krankheiten sind aber immer multifaktoriell. Also so da ist sich die Psychologie, Psychotherapie echt komplett einig. Das ist nicht diese eine Sache. Und dann, also das ist nicht, dass ich mit meinem Kind schon mal geschrien habe und jetzt kriegt es eine Angststörung. So funktioniert es nicht. Die einzige Ausnahme kann sein, eine traumatische Belastungsstörung, weil hier haben wir ein auslösendes Ereignis. Das aber dann auch durch viele weitere Faktoren dazu führt, dass ich dann wirklich das auch nicht bewältigen kann. Aber da hätten wir jetzt mal diesen einen Auslöser. Aber ansonsten psychische Erkrankungen multifaktoriell. Die Umwelt spielt mit rein, die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, spielt mit rein. Außergewöhnliche Ereignisse wie Krieg, Pandemie, Naturkatastrophen spielen mit rein. Unsere Genetik spielt mit rein, was wir mitbringen. Und das Temperament, mit dem wir auf die Welt kommen, da ist man sich ja auch einig, dass das etwas ist, womit wir auf die Welt kommen. Also wir kommen dann auf die Welt und haben bestimmte Persönlichkeitsanker, die uns relativ stabil das ganze Leben begleiten werden. Es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass wir von sehr introvertiert irgendwann zu komplett extrovertiert plötzlich springen werden. Solche Sachen meine ich. Erziehung spielt eine Rolle, braucht man nicht, kann ich nicht lügen jetzt und sagen, das spielt keine Rolle, aber das ist, man sagt, die meisten Forschungen haben zwar zwischen 25% und 30% ergeben im Einflussfaktor, und da sprechen wir von kleinen Kindern, unter 6. Danach nimmt es sukzessive ab, bis wir dann irgendwann. Das
wäre gar keinen Einfluss ja,
wenig, ja. Und, aber ja, genau. Insofern dürfen wir da mal schon allein mit diesem Wissen bitte das Schuldgefühl ein bisschen beruhigen. So, ich bin da sicher nicht schuld dran. Da gibt es viele Faktoren, die auf mein Kind einwirken. Und wir neigen ja gerne dazu, dann zu sagen, so, ich war eine schlechte Mama, aber hey, da sind noch so viele andere Menschen, da sind noch so viele andere Faktoren mit drinnen. Und es wäre auch ein bisschen vermessen anzunehmen, dass mein Kind einfach nicht was Eigenes auch mitbringt. Gerade im Thema rund um Neurodivergenz. Das ist im Hirn, ja. Und da bin ich nicht schuld dran, dass jetzt zum Beispiel die Aufmerksamkeit von meinem Kind da schwieriger ist oder dass es sich mit Emotionen schwerer tut, weil es auf dem autistischen Spektrum ist oder so. Und da finde ich zählt auch die Psychoedukation in den Beratungsstellen und bei den Therapeuten ist da ganz wichtig. Also da sich auch mal erklären lassen, wie so eine psychische Erkrankung im Falle meines Kindes vielleicht auch entsteht, was da so mit reinspielt. Die wissen dann normalerweise sehr gut Bescheid, wie diese, was da so die typischen Ursachen sein können. Typisch heißt aber auch nur bei einer Mehrheit und nicht bei allen. So, ja, das auf jeden Fall mal zu wissen. Und dann bin ich immer der Meinung, also die Schuldfrage ist eine Frage, die man sich mal stellen darf, weil sie prinzipiell wichtig ist als Wegweiser. Und das haben wir ja auch ganz ausführlich im Buch Täglich grüßt das Schuldgefühl, dass wir Schuldgefühle jetzt nicht einfach nur wegschieben sollten. Wir sollten ihnen aber auch nicht diese übermäßige Macht geben, sondern wir sollten sie als Anlass nehmen, hinzuschauen, okay, welchen Anteil an dem aktuellen Problem habe ich vielleicht so und was kann ich tun und habe ich in letzter Zeit Fehler gemacht oder war ich ungerecht oder da hat sich eben in meinem Leben was geändert und ich habe das vielleicht auf mein Kind spürt das auch, kriegt da was davon ab oder so und reagiert jetzt damit quasi. Aber dann, wenn ich das analysiert habe, dann muss ich die Ergebnisse dieser Analyse nehmen mit aber dem anderen Wissen noch und dann schauen, okay, der Punkt, da habe ich mich vielleicht in Anführungsstrichen bitte schuldig gemacht, so, da könnte ich dran arbeiten, aber ich muss mir auch noch die anderen Faktoren im Leben meines Kindes anschauen. Schule, Kindergarten, Freunde, der andere Elternteil, der oft vergessen wird, andere wichtige Bezugspersonen, mein Kind selbst, was es mitbringt und eben auch, was ist in der Welt los? Hat es was mitgekriegt über Kriege? Wir sind ja dauernd umgeben von Medien und Nachrichten. Hat es mitgekriegt, was Schlimmes in Amerika passiert, dass da ein Kind festgenommen wurde von ICE? Hat es das mitgekriegt und hat deswegen plötzlich jetzt Angst, weil die Polizei vor der Schule steht und eigentlich nur den Verkehr regelt? So, also das gibt ja alles, sind ja alles auch Faktoren, die ich bedenken muss. Und ich kann meinem Kind nicht helfen, wenn ich nur bei mir bleibe, weil ich dann vielleicht was ganz anderes, Wichtiges übersehe. Und dann darf man nicht vergessen, sich auch als Mama Hilfe dazu zu holen, wenn eine Situation in der Familie belastender wird, schwieriger wird, wenn ich merke, mein Kind hat wirklich geht wirklich in eine psychische Belastung oder in eine psychische Erkrankung und wir brauchen Therapie, wir brauchen vielleicht Beratung, wir brauchen vielleicht ein Förderangebot etc., dass ich auch dafür auf mich gut schaue. Ich hole den Partner gut mit ins Boot und vielleicht auch, wenn andere Kinder da sind, ich schaue, dass auch die gut versorgt sind durch Großeltern, Familie, andere Bezugspersonen, eben den Partner. Ich nehme mich auch selber mal raus und schaue auf mich, Selbstfürsorge auch hier wichtig, damit ich stabil bleiben kann, damit ich ruhig und hoffentlich auch gelassener bleiben kann, während ich mein Kind begleite. Das nicht zu vergessen, weil sonst ende ich in einer Panikschleife, die unwillkürlich zu Erschöpfung führt. Dann habe ich vielleicht mein Kind durch die Belastung durchmanövriert und am Ende muss ich selber aussetzen. Das kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Vor allem, weil es ja schon oft langwieriger ist als jetzt, sag ich mal, eine Grippe oder so. Ne? Also das ist ja genau. Eine Krankheit, aber es ist halt nicht nach 2 Wochen wenig Schlaf und Kotzeimer halten so, durch, sondern deswegen muss man da, finde ich, noch mehr auf sich selber achten, weil es ja nicht... Also 3-4 Tage halten wir alle mal in dem Tempo durch, aber halt nicht so lange.
Genau, absolut, ja. Und da, wenn wir wirklich von einer richtigen, also von einer psychischen Erkrankung dann schon reden, also nicht mehr nur von so einer Anpassungsphase oder psychischen Belastungen, die ich auch im Alltag gut mitbegleiten kann, die dann an sich auch vielleicht wieder, wenn die Anpassung gelungen ist, widerlegen, sondern wirklich die psychische Erkrankung, dann muss mir klar sein, dass das jetzt ein Langstreckenlauf ist und kein Sprint und ich entsprechend dann auch geduldig sein muss. Diese Sachen, also wenn wir jetzt von Therapien reden, die müssen erstmal wirken. Da muss eine Beziehung aufgebaut werden. Da muss herausgefunden werden, wo die Punkte sind, an die man ansetzt. Da müssen die Übungen müssen sich entfalten. Das Kind muss das vielleicht auch zu Hause üben, was in der Therapie besprochen wird. Das ist dann eher eine neue Strategie lernen als einen Knopf drücken. So, und deswegen sollte ich dazwischen drin auch gut auf mich schauen. Genau.
Was willst du denn zum Abschluss noch unseren Zuhörerinnen mitgeben, wenn die vielleicht betroffen sind? Was ist dir eine sehr wichtige Botschaft aus deinem Buch oder allen, die jetzt zuhören, zum Thema psychisch belastete Kinder?
Es ist die Botschaft, die ich, glaube ich, immer sende. Wahrscheinlich wiederhole ich mich da massiv in allen Interviews und in allen und im Podcast und so, aber die Botschaft ist, Hilflosigkeit ist das, was uns am schwersten runterzieht. Das ist für unsere Psyche nicht aushaltbar. Ja, und das kann uns auch wirklich krank machen. Und deswegen ist es super, super wichtig, sich Rat und Hilfe zu holen, um diesem Gefühl auszustellen. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und dafür ein Buch zu Rate zu ziehen und zu sagen, ich lese mich da jetzt ein oder eine Beratungsstelle aufzusuchen und die Therapeutin nochmal anzurufen und zu sagen, ich brauche hier bitte Orientierung und das ist okay, das ist Selbstschutz und das ist gut fürs Kind. Deswegen in dieses Gefühl nicht zu vermeiden, sondern sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ich hole mir, was ich brauche, um mich jetzt nicht mehr hilflos zu fühlen. Das ist okay und dafür darf man einstehen. Und das sollten Eltern wirklich sich einfach erlauben. Also ich sage nicht, das sollten sie tun, sondern sie sollten sich erlauben, um sich das Werkzeug und die Hilfe und die Beratung zu holen, die sie brauchen, und um sich selber nicht hilflos zu fühlen und ihr Kind gut begleiten zu können, sodass am Ende alle stabil und gesund und vielleicht auch gewachsen aus solchen Belastungssituationen rausgehen können. Ja, das ist die Botschaft.
Sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Also alle, die uns jetzt zuhören und sagen, Mensch, da möchte ich noch mal mehr wissen. Ich bin betroffen oder ich bin mir unsicher. Sind wir betroffen? Wie gehe ich mit der aktuellen Situation bei uns in der Familie um? Lest rein, wenn kleine Seelen leiden. Ist wahnsinnig viel auch noch mal konkrete Tipps. Ne? Das kann man jetzt hier alles nicht unterbringen.
Genau.
Und achtet dabei gut auf euch und sucht euch vielleicht auch jemanden, das wäre mein Appell, darüber zu reden, was euch dann belastet in der Situation, weil es einfach schwierig ist, ja? Wenn man Angehöriger von Kind oder Partner oder was auch immer ist, der psychisch belastet ist, damit man nicht selber da reinrutscht.
Im Buch stehen auch Tipps, wie man eben so ein Gespräch mit jemand anderem anfängt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich will jetzt aber eigentlich gar keinen Rat und ich will mich mal auskotzen, und, weil man mag nicht immer die ungebetenen Ratschläge haben. Auch dafür, also so, gerade so Gespräche führen mit Partner oder Freunden oder anderen Bezugspersonen stehen auch Tipps drinnen. Und was ich vielleicht auch noch vergessen habe, aber jetzt nur ganz kurz sagen will, für die Geschwisterkinder. Wenn man mehr als, ist vielleicht auch noch interessant, wie erklärt man es denen? Bindet man sie ein? Wie bindet man sie ein im Familiensystem in so einer Situation? Also auch da, wer sich da noch fragt, wie er da damit umgehen soll, findet dafür auch noch konkrete Tipps im Buch.
Genau. Super. Dann vielen Dank. Ja, ich sag danke. Unsere Abmoderation. Folgt uns, liked uns, gebt uns Sterne, was auch immer.
Ja, genau.
aktiviert das Glöckchen und wir hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön.
Danke. Ciao.
Ciao.